unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster, dem Podcast, wo wir uns mit Daten und alles rund um Daten beschäftigen. Wie speichere ich sie ab, wie greife ich darauf zu, wie mache ich das Ganze sicher und wie kann ich das Ganze nachhaltig betreiben? Mein Name ist Christoph Bauer, bin bei der Firma NetApp in Österreich und ich bin Co-Host dieses Podcasts.
Danke Christoph, mein Name ist Andreas Pulker, tätig für die Quorum-Distribution und ich bin der andere Co-Host unseres gemeinsamen Podcasts Datengeflüster. Heute haben wir Premiere. Wir machen das halt wie große Podcasts, wie das vielleicht der Falter auch manchmal macht, indem wir wirklich einen Live-Mitschnitt in den Podcast packen, wo viele gescheite Leute viele schlaue Dinge sagen. Und heute packen wir rein in unser Paket. Wir werden ein Doppelpaket machen, eine Doppelfolge, einen Roundtable von CIOs und IT-Entscheidern, der im November stattgefunden hat. Titel: Die Zukunft ist digital. Aber ist sie auch nachhaltig?
Die erste Folge teilt sich in zwei Teile. Es gibt eine Einleitung, also eröffnet durch meine sehr geschätzte Kollegin Nora Göbel und auch durch Reinhard Fuchs. Er ist CEO von Glacier, das ist unser Partner in diesem Projekt. Und gefolgt von einem Impulsvortrag durch Florian Maringer. Er ist Energie- und Klimaexperte und Geschäftsführer bei der IG Windkraft und hat auch eine politische Historie, indem er bei Gesetzen mitgewirkt hat, die Energiegemeinschaften betreffen. Und das Interessante ist, er bringt einen ganz anderen, spannenden Blickwinkel auf das Thema Energieverbrauch und CO2-Abdruck mit, als den wir jetzt eigentlich kennen aus dem Datacenter-Bereich.
Also das erste Weihnachtspackerl, das heutige Packerl, gut gefüllt. Und kurzer Ausblick auf das zweite Paket, da werden wir dann das Panel mit reinpacken. Das Panel warst du, Christoph, mit dabei, mit drei anderen Kolleginnen und Kollegen, wieder der Florian Maringer war Teil des Panels der Diskussion, dann die Christina Maurer von der Wirtschaftsagentur und last but not least der Ernst Mosor, CIO von der Geosphere, und der bringt auch wirklich auch eine praktische Perspektive und auch einen gewissen NetApp-Kontext rein, weil die Geosphere ist seit Jahren NetApp-Kunde und rollt gerade ein sehr spannendes Projekt aus, wo sie auch durchaus Nachhaltigkeitsaspekte damit umsetzen können und einfach um einiges ressourcenschonender aktiv sein. Moderation, in dem Fall der ganze Event ist moderiert worden von der Magdalena Wallis von der Glacier. Und ja, freue mich heute schon auch auf diese zweite Episode, die wir dann vor Weihnachten ausspielen werden.
Viel Spaß!
Es wird auch einmal Zeit, dass wir irgendwie persönlich zusammenkommen. Warum beschäftigt euch das Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung so stark? Also welche Rolle spielt das für die NetApp?
Also schönen guten Abend. Mein Name ist Nora Göbel, bin Account Executive für die Public-Kunden in Österreich und ich darf Sie da herzlich willkommen heißen, erstmal zu der Begrüßung. Ja, also Nachhaltigkeit ist in der DNA unserer Firma verankert. Seit über 30 Jahren tun wir unserem Betriebssystem auf Effizienz zu optimieren, die natürlich hilft, so wenig Daten wie möglich auch zu speichern, effizient zu speichern, energieschonender zu speichern. Unsere eigenen Ziele werden sich bis 20, 30 und 50% die CO2-Ziele reduzieren. Wir haben einen wissenschaftlich geprüftes Ziel, das immer geprüft wird, wo liegen wir, was kann man optimieren. Es ist in jeder Spalte, nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern auch, es gibt sehr viele Trade-in-Programme, wo wir die alte Hardware zurücknehmen, verankert. Es ist in der Data Governance, also es sind also sehr viele Ebenen, wo man einsetzen kann, durchgesetzt. Und somit hoffen wir den Kunden in deren eigenen Zielen, die CO2 zu reduzieren.
Also es setzt sowohl bei den Prozessen an, als auch wirklich bei der Hardware, bei den Materiellen. Reini, mit Glacier AI begleitest du jetzt gerade ganz, ganz viele Unternehmen, die Digitalisierung nutzen in ihren Nachhaltigkeitsagenten. Was siehst du da, was sind so Themen, die besonders groß und präsent bei den Unternehmen im Moment sind?
Die viele.
Seite auch. So viel haben wir Netzzeit, Reiniger, kurz halten.
Ich halte es kurz vielleicht. Heute drei Austausche gehabt mit teilweise börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen in Deutschland und Österreich. es kommen relativ oft immer die gleichen Themen. Das eine Thema ist das Problem der quantitativen Daten, sprich wirklich Grundstrukturen wie einen Corporate Carbon Footprint, mittlerweile Gott sei Dank auch stärker schon in den PCF, also in den Product Carbon Footprint reinzugehen, also ein bisschen mehr Ahnung zu haben von dem, was man hinterlässt als Fußabdruck. Ich bringe dann eigentlich immer dann auch ein Beispiel in Richtung, da geht noch viel mehr, Stichwort Biodiversität, nach wie vor ein Thema, das ja, schwierig zu messen ist. Ich glaube tatsächlich deswegen, dass auch Technik hier ein unglaublicher, also Technologie ein unglaublicher Faktor ist, weil wir das sonst schwer vermessen können. Und von dem her geht es dann weiter bis hin natürlich zum Textuellen. Da haben wir was gebaut, was sehr, sehr gut ankommt im Reporting. Aber Fakt ist, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit nicht auseinandergedacht werden können.
Und ich glaube, das, was uns mit Glacier und NetApp einfach verbindet, ist dieses effizienter Gestalten. Jetzt kommt das aber bei uns nicht nur zu einem Effizienzgedanken, sondern es geht ja auch um diese Chance, dann eben Prozesse etc. klimafreundlicher zu machen. Wo seht ihr da von der NetApp besonders große Chancen, wo wir wirklich auch dann große Schritte in Zukunft machen können?
Also wir setzen auf intelligente Datainfrastruktur, damit man die Workloads auch konsolidieren kann, nicht in Silos irgendwie die Daten speichern, managen müsste, was auch nicht nur auf der Seite der Energieverbrauch, sondern auch Manpower, das ganze Maintenance verursachen kann. Das heißt, konsolidieren, Einsicht in die Daten, welche von den Daten brauche ich überhaupt, da haben wir viele Tools. Es sind fast 68% der Daten, die nie einmal angeschaut werden, nicht genutzt und liegen brach und verbrauchen Strom und Kühlung und Energie natürlich. Das heißt, wir helfen den Unternehmen, diese Daten zu finden, zu klassifizieren, zu löschen oder zu entsorgen, damit die Daten, die wirklich einen Wert haben für ein Unternehmen, gespeichert werden können.
Das ist ja dann das, wo die Glacier AI auch ansetzt. Also Daten sind da, jetzt soll am Ende des Tages irgendwann ein Nachhaltigkeitsreport rausschauen, wo eben die Daten, die wirklich wesentlich sind, auch drinnen sind. Was sind denn da so die größten Möglichkeiten, die dann diese Unternehmen sehen? Also NetApp ist ja da so ein bisschen in der Wertschöpfungskette davor. Was passiert dann danach mit diesen Hebeln? Wie nutzen das die Unternehmen?
Idealerweise ein strategisches Element. Ich finde immer, das ist das größte Thema, also die Chance zu sehen bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das berichtet vor allem die Großunternehmen, auch bei kleineren. Ein Thema, was wir jetzt sehen, also wie sehr ihr da bewandert seid, auch im Thema Omnibus von europäischer Seite, dass gewisse Sachen entschlackt werden. Jetzt entsteht aber gerade eine Lücke zwischen Unternehmen, sollten gewisse Vorschläge so angenommen werden, zwischen 250 Mitarbeiterinnen und 1750 für die Banken. Die Banken brauchen die gesamten Daten von genau dieser Lücke und jetzt bräuchten sie laut dem jetzigen Vorschlag keine nachhaltige Berichterstattung mehr machen. Das klingt auf den ersten Fall aus cool, Entschlackung, weniger zu tun, ist es nicht. Weil den schwarzen Peter kriegen die Banken, die sagen, ja, ich brauche es, ich muss es haben, weil ich werde geprüft von einer FMA und so weiter. Und ich kann es, also es ist nicht, dass ich sage, vielleicht ich verzichte drauf, ich kann nicht drauf verzichten. Und ich glaube, diesen Weg von dieser Pflicht zu gehen, zu sagen, die Chance zu sehen, das sehen wir sehr oft. Ein Thema, ein Beispiel ist zum Beispiel eine Klimarisikoanalyse. Seien wir uns ehrlich, das würden die meisten Unternehmen nicht machen. Und wenn sie es mal gemacht haben, sagen, mega, mega cool eigentlich. Weil da steht dann ganz viel drinnen an strategischen Elementen zu sagen, wie der Kollege von der Gios hier nicht schon. Also das ist so dort, wo man ansetzen kann und tatsächlich absolut relevant ist bis ins Management. Weil das sind die Parameter, nach denen man entscheiden muss und ein Unternehmen steuern muss.
Also als Grundlage im Endeffekt, um dann weitergehende Entscheidungen zu treffen.
Genau.
Danke euch zwei einmal für dieses kurze Intro und für diese Vorstellung. Und jetzt darf ich mich schon zurückhalten und darf diese Bühne gleich an unseren Impulsgeber überreichen. Er war im Klimaministerium für Klima, Energie, für industriepolitische Fragen zuständig. Dann hat er zusammen mit der Katharina Roggenhofer und mit der Tina Deutsch das Kontextinstitut gegründet. Und jetzt ist er Geschäftsführer der IG Windkraft und damit darf ich übergeben an den lieben Florian Maringer.
Ja, schönen guten Abend und ja, danke für die Einladung. muss mich gleich entschuldigen vorab, ich bin ein bisschen müde heute. Das heißt, meine Rechnerkapazität ist heute schon ein bisschen angeschlagen. Ich habe zwei kleine Kinder und eine sehr arbeitsintensive Woche. Die kleinen Kinder haben von Ihnen verstehen vielleicht, was ich meine. Deswegen sehr schmunzeln müssen bei dieser Idle Capacity von 68%. Ich habe sehr oft das Gefühl, mein Gehirn arbeitet fast ausschließlich auf 32%. Also es gibt gewisse Ähnlichkeiten mit Prozessorkapazitäten manchmal. Genau, also ich wurde schon vorgestellt. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Und wenn ich sagen, ich versuche, eigentlich spreche ich sehr selten über Windenergie, weil ich glaube, es macht da überhaupt keinen Sinn. Windenergie interessiert mich, das interessiert Sie jetzt überschaubar viel. Es ist schön, ich kann Ihnen gerne ein bisschen was über Windenergie erzählen. Und ich hoffe, ich bin nicht eingeladen worden, um ausschließlich über Windenergie zu reden, weil sonst habe ich jetzt eine Themenverfehlung. Aber man muss nicht über Windenergie reden, sondern man muss eigentlich darüber reden, was ist das System, wo bettet es sich ein, wozu brauche ich überhaupt Windenergie? Und ob dann Windradl gebaut werden oder etwas anderes, ist ein bisschen wurscht. Kleiner Disclaimer, es werden sicher Windräder gebaut, deswegen kann ich jetzt so reden, sonst wäre es schwierig. Aber auf jeden Fall, sozusagen das System der Zukunft wird auf jeden Fall mit Windenergie funktionieren und mit erneuerbaren Energien. Das macht es leichter, natürlich jetzt damit zu kokettieren, dass ich gar nicht so viel über Windenergie reden werde. Spannend ist für mich immer, ich gehe einen Schritt zurück bei der ganzen Sache. Worum geht es eigentlich? Was ist das Bigger Picture? Und dann, glaube ich, kann man darüber reden, über die Details, über Zahlen, Daten, Fakten. Aber das Bigger Picture ist für mich immer sehr interessant und deswegen fangen wir mal beim Biggest Picture Ever eigentlich an, von der Steinzeit, from the Stone Age to Bit Age. Ich habe noch keine gute deutsche Übersetzung für Bit Age gefunden und es ist aus einem englischen Vortrag geklaut, deswegen bleibe ich bei Englisch. Und da finde ich mir ganz spannend, es ist von einem europäischen Think Tank und das finde ich ganz gut. Weil eben, wenn man zurückgeht und sich anschaut, wo stehen wir eigentlich, dann sehen wir, wir haben mit der industriellen Revolution etwas gestartet und das fängt für mich natürlich, für einen Hammer ist alles ein Nagel, ich bin ein Energiemensch, ein Industriemensch, für mich ist natürlich dann alles irgendwie so industrieorientiert und energieorientiert, aber es stimmt schon. Die Industrialisierung wurde im Wesentlichen angetrieben von Dampfmaschinen, von Maschinen, die sozusagen die Arbeit des Menschen quasi aufwerten konnte. Und das ist dann weitergegangen, ich gehe jetzt nicht jede einzelne Phase durch. Ich fand die Grafik nur sehr interessant, weil die Grafik sagt, die fünfte industrielle Welle war die Informationstechnologie. Und die sechste ist sozusagen hier erneuerbare Energie, Electrification und AI. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na Moment einmal, die fünfte Welle ist ja eigentlich noch nicht vorbei. Also wir sind nicht eigentlich noch in der fünften Welle. Und ja, das glaube ich auch, aber wir sind eigentlich in der sechsten Welle, die ist eigentlich die Amplified Digitalization. Und das ist diese total leicht verständliche Grafik hier auch gut dargestellt. Ich versuche da jetzt ein bisschen reinzugehen dann in die Grafik. Ich finde sie nur recht hübsch, weil sie zeigt ein bisschen dieses Ökosystem, das sich da aufspannt. Und für mich als Energiemensch ist es natürlich naheliegend, weil sagen, diese Energiewende, dieses neue Energiesystem, das funktioniert anders als früher. Das analoge System war, wir haben Kraftwerke gehabt, die haben irgendwann Lichtschalter aufgedreht, das Kraftwerk ist angesprungen, hat auch hoch runtergefahren und dann war die Sache erledigt. Das ist jetzt anders. Die Digitalisierung, das war die fünfte Welle, hat uns Technologien gebracht, die total smart sind und die uns ermöglichen, das Ganze besser in Abstimmung zu bringen. Und künstliche Intelligenz macht das Ganze jetzt nicht nur besser abgestimmt, sondern es macht es automatisch. Das passiert ohne unser Zutun. Ich komme gleich ein bisschen genauer drauf, was ich eigentlich meine. Davor hole ich noch ein bisschen aus. Warum spreche ich über die Elektrifizierung? Nun, wir sehen Elektrifizierung, es gibt einen Grund, warum elektrifiziert wird. Und das ist ganz einfach ein technologischer Vorteil. Ein Grund für die Elektrifizierung, das ist ja keine grüne Welle. Das ist keine grüne Fantasie, das ist keine grüne Ideologie, sondern das ist ja, Hard Facts. Ein Grund ist, weil einfach sehr viele Länder global abhängig sind von fossilen Energieimporten. Und das ist nicht schön. Und was man hier sieht, ist sozusagen, dass der Großteil der Länder weltweit einfach abhängig sind von Energieimporten. Der Großteil ist Importeur. So. Sie sehen die Prozessorgeschwindigkeit bilingual, die ist überhaupt ein bisschen angeschlagen. Ein kleiner Teil ist Exporter, für die ist das natürlich fein, die haben kein Problem. Aber die Importeure, die haben ein Problem, ein sicherheitspolitisches Risiko. Ein wirtschaftspolitisches Thema natürlich, weil das die Außenhandelsbilanz jetzt nicht unbedingt positiv beeinflusst, wenn quasi der Kern deiner Wertschöpfung fossile Energie ist, die du importieren musst. Das ist auch der Grund, warum China zum Beispiel sehr stark auf diese Elektrifizierung geht. Das hat keine grünen Gründe. Ich weiß gar nicht, ob es eine grüne Partei in China gibt. Glaube ich nicht. Sondern es muss andere Gründe geben und die sind eben sehr fundamental. Ein zweiter Grund ist einfach, also hier vielleicht nochmal, ein zweiter Grund ist eben diese wirtschaftliche Abhängigkeit. Wir sehen hier, dass Das ist 22, da sieht man es natürlich sehr gut. Das ist das Gaskrisenjahr, da sieht man sehr gut, wie sich das auswirkt. Nämlich, da hat Europa plötzlich fast 600 Milliarden Euro ausgegeben für Energieimporte. Das ist kein Pappenstiel. Aber auch in China sieht man sehr stark 2022, das ist nämlich das, was die meisten Leute nicht wissen, China hat nicht viele fossile Ressourcen. China importiert Gas und ist hochgradig abhängig von Gasimporten. China hat viel Kohle, aber Kohle, da komme ich später noch dazu, hat den einen oder anderen Nachteil, der auch für so ein Land nicht besonders gut ist. Und da komme ich schon zu sagen, das passt auch gut zur Kohle, weil es einfach sehr ineffizient ist. Und wenn man sich anschaut, das ist quasi eine globale Energiebilanz. Global werden, und ich gehe nicht in Einheiten rein, weil Einheiten sind eigentlich wurscht, wir Menschen denken in Größenordnungen. 606 Exajoule. Ja, also ich könnte da Lingling sagen. Also es bringt nicht viel, aber Sie sehen, weltweit werden sozusagen in den Energieeinsatz 606 Exajoule eingebracht. Ich kann es nur ein paar Mal sagen, es ist für jeden irgendwie irrelevant. Und am Schluss kommen 227 Exajoule raus, die ich effizient nutzen kann. Das heißt, in Bewegung umsetzen. Ein Auto quasi bewegt sich oder mein Computer zeigt irgendwas an oder die Maschine bewegt sich. Ich stecke 600 Exajoule rein und am Schluss kommen 2/3 weniger Energie raus. Das ist jetzt nicht unbedingt das Beste, was uns eingefallen ist in den letzten 150 Jahren an Technologie, dass wir 2/3 der Energie einfach wegschmeißen. Vor allem nicht, wenn das so ausschaut. Also wenn ich schon das Problem habe, dann schmeiße ich nicht 2/3 der Energie weg. Konkret runtergebrochen, was heißt das in Technologie? Jetzt gehen wir in irgendwas, was für jeden von uns naheliegend ist, zum Beispiel das Auto. Da habe ich den Verbrennungsmotor, der ist 25-40% effizient. Das heißt, die restlichen 75-60% werden weggeschmissen, die gehen durch den Auspuff raus. Wenn ich 100 Euro reintrank, sehr plakativ, schmeiße ich also mehr als 2/3 der 100 Euro einfach weg und erwärme damit mein Umfeld. Das ist schön fürs Umfeld, irgendwann wird es zu warm, das erleben wir gerade. Das Elektroauto ist bis ungefähr 90% effizient. Warum? Weil der Elektromotor sozusagen nicht thermodynamisch nichts verbrennen muss. Das ist wesentlich effizienter, da habe ich sozusagen diese Explosionswirkung, die muss nichts verbrennen, dass ich irgendwann einmal Bewegung damit erzeuge. Wärmepumpe ist noch cooler, ein Gasboiler, 85% effizient, der verbrennt wieder was. Verbrennung ist einfach nicht effizient, 85% ist schon sehr gut. Das heißt, der Gasboiler muss eigentlich die ganze Zeit laufen oder sehr, sehr viel laufen. Wenn Sie eine Badewanne einlassen, rennt er sehr effizient. Ich bade gerne, das ist immer meine Ausrede für Energieverschwendung. Ich muss den Boiler effizient auslasten. Die Wärmepumpe ist 300-400% effizient. Warum? Die nutzt den Kühlschrankeffekt. Das heißt, die nimmt eine Kilowattstunde und macht 4 Kilowattstunden Wärme draus. Diese Nutzenenergie, die Sie vorher gesehen haben, die macht das Umgekehrte. Die macht aus einem Exajoule, wenn man so möchte, 4 Exajoule Nutzenergie. Auch das ist, niemand von Ihnen muss das verstehen. Ich gebe es zu, ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Kühlschrank sehr schwierig. Es ist ein umgedrehter Kühlschrank, der macht Wärme, der macht aus ein bisschen Energie, ganz viel Wärme. Und für mich auch immer sehr schön, warum passiert diese Elektrifizierung? Ganz einfach deswegen, weil es ja irgendwie gescheit ist. Ne? Ich brauche halt für den Sprit, den ich ins Auto reintanke, ungefähr 350 Millionen Jahre, bis der produziert ist. Irgendwann verrottet ein Dinosaurier. Stimmt nicht, Entschuldigung, es ist nicht der Dinosaurier, es sind die Bäume und Pflanzen. Aber also nach 350 Millionen Jahren wird irgendwann einmal Sprit draus, den ich raffinieren kann. Elektroauto, es ist leider da kein Windrad drauf, aber eine Sonne, ich werde es überleben. Die Sonne liefert uns den Strom, wir wandeln uns um mit dem PV-Panel und können das reintanken. Das dauert ungefähr eine Lichtsekunde, bis das da ist und dann habe ich es im Tank. Also es ist eigentlich ein sehr hübsches Produkt. Ich muss zumindest nicht 350 Millionen Jahre warten und Gott sei Dank muss ich nicht ein paar Milliarden Jahre warten, bis die nächste Sonne ausgebrütet wird, weil wir haben schon eine. Das ist im Grunde ein gutes Produkt. Ein weiterer Grund ist einfach, dass es billiger wird, auch sehr profan. Also wie gesagt, ich näher mit dem Ganzen nicht sehr ideologisch. Wir Menschen sind Nutztiere sozusagen. Also wenn es irgendwann einmal besser oder billiger ist oder irgendwie Bequemlichkeit bietet, dann nutzen wir es. Und in dem Fall sieht man es, also die Preise sind einfach runtergegangen, sowohl vom Wind als auch von Solar, also von Batterien. Und wir sehen hier in diesem grauen Bereich bzw. türkisen Bereich, ab wann wird das sozusagen kompetitiv mit dem Fossilen, ab wann wird es billiger. Und da sieht man, bei all diesen Technologien haben wir schon eigentlich vor einigen Jahren, aber vor so einem Stichtag 2023, interessanterweise überall den Preis von quasi Preisparität mit fossiler Energie gewonnen. Das heißt, der Markt richtet es, könnte man sagen, nicht ganz, das wird noch ein bisschen komplizierter, aber im Grunde sind wir bei diesen Technologien entlang der Lernkurve in einem Bereich, wo wir einfach genau wie mit fossiler Energie en par sind und diese Stromerzeugung kompetitiv ist mit fossiler Energieverbrennung. Ich habe das vorher gemeint, was ich vorher gesagt habe, zur Kohle ist natürlich auch spannend. In China leben ja nicht nur Altruisten, China investiert mittlerweile mehr als der gesamte Restplanet in erneuerbare Energien und in diese Elektrifizierung. Warum tun sie das? Sie hätten ja Kohle, könnten die Kohle auch verbrennen. Natürlich baut man in China noch immer Kohlekraftwerke, aber die dienen sukzessive immer mehr dem Backup. Warum macht man das? Ganz einfach, weil die Menschen sterben, wenn ich viel Kohlekraftwerke baue. Das ist in einem Land mit über einer Milliarde Einwohnern und großen Ballungszentren nicht die beste Art, den sozialen Frieden zu erhalten. Und genauso wie es in England auch gelaufen ist, England hat auch viel Kohle verbrannt und ist dann sozusagen umgestiegen auf andere Technologien, ist es in China auch gelaufen. Ich finde das immer sehr lustig, wenn man so tut, aber die Chinesen bauen so viel. Ja, sie bauen viele erneuerbare Energien und sie bauen immer weniger Kohlekraftwerke, weil die halt einfach industrialisiert haben und weil die immer weniger Kohlekraftwerke bauen können, weil sie wissen, dass das für sie ein Problem ist, weil es gesundheitlich nicht anders möglich ist. So viel kann ich nicht rausfiltern, dass das Ding irgendwann einmal sauber ist. Und deswegen sieht man halt global eigentlich schon, dass dieses Legacy, ich finde Legacy schöner als Erbe, aber diese Legacy-Technologien am Rückgang sind. Und das ist jetzt nicht nur der Krise geschuldet, man sieht in diesen Ausschlägen immer wieder Krisen oder Boomjahre. Die IT-Krise oder den IT-Boom, was auch immer, sieht man da, man sieht Kriege, man sieht alles. Aber im Grunde, man sieht in allen diesen Bereichen so einen Rückgang, und zwar einen drastischen Rückgang. Und man sieht auch, das sind keine Projektionen, sondern das sind Echtdaten. Das sind einfach die letzten Jahre. Und da muss man immer einen Schritt zurückgehen, finde ich, und einmal draufschauen. Ich finde es auch furchtbar, wo wir gerade stehen als Welt. Das ist jetzt nichts, was man Mut macht. Aber wenn man auf sowas schaut, das macht einen Mut. Da gibt es was, da bewegt sich was, da tut sich was. Und insgesamt beim fossilen Verbrauch sieht man auch etwas. Also wir haben natürlich Krisenjahre, wo es stark nach unten geht, der Verbrauch, weil die Weltwirtschaft einfach einknickt. Aber wenn es zurückgeht, im fossilen Bereich, kommen wir nirgends mehr auf das Niveau von früher, von der ganz furchtbaren Zeit sozusagen, sondern es gibt eine sukzessive Verbesserung. Und die ist hier zum Beispiel als Plateau abgezeichnet. Und wir sehen das sozusagen auch in den Industriesektoren. Wir sehen überall einen Peak. Überall gab es einen Peak und ein Plateau und dann geht es nach unten. Großes Problem, der Transportsektor, zugegeben. Aber da sehen wir exponentielles Wachstum. Aber wir sehen überall einen Peak und dieser Peak wird langsam überschritten. Und weil wir so gerne aber China sagen, aber China, das sagt man gerne in Europa, aber warum sollten wir, wenn die Chinesen ja nicht machen? Die Chinesen tun schon. Die Chinesen tun schon und die Chinesen sind überall hier genauso auf dem Peak wie der Rest des Planeten und verbrauchen immer weniger fossile Energie und gehen Vollgas in die Elektrifizierung und ersetzen damit fossile Energie. Und da kriege ich jetzt schon langsam den Switch zum Internet und zur Digitalisierung, ich komme hin. Warum ist das so? Weil wir bei neuen Technologien überall Lernkurven sehen, die ungefähr gleich sind. Exponentielles Wachstum oder nahe exponentielles Wachstum. Ich hoffe, niemand von Ihnen ist Mathematiker. Mir ist es schon bewusst, dass das keine exponentiellen Kurven sind per se. Aber man sieht sozusagen auch keine lineare Wachstumsraten, sondern eher exponentiell. Und wenn ich mir anschaue, die Menschen, die Internet nutzen, dann ist das dieselbe Kurve wie der Anteil an Energie aus Strom und aus Wind und Solar. Das sind einfach sehr nahe exponentielle Kurven, die einfach nahelegen, dass es sozusagen das eine disruptive Veränderung ist. Extrem starkes Wachstum, das nicht von heute auf morgen etwas verdrängt, sondern sukzessive immer stärker verdrängt und irgendwann ist der Kipppunkt erreicht und dann ist es damit erledigt. Warum finde ich Digitalisierung eigentlich persönlich auch sehr spannend und warum glaube ich, dass sozusagen dass wir in diesem sehr komplizierten Diagramm, das diese sechste Welle zeigt, sind, weil dieses neue Energiesystem eigentlich nur funktionieren kann mit Digitalisierung und vice versa. Für mich ist das mein täglich Brot, aber die gesamte Energiewelt hat eigentlich erst begonnen, sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen. Und hier überall findet man Anwendungsfälle, alles natürlich für Sie oder unter Umständen für Sie nichts Neues, aber recht spannend und so ein Comment, nämlich wie bewirtschafte ich den Speicher? Wie betreibe ich das Netz? Ich kann aus dem Stromnetz, weil wir jetzt sehr viel über Stromnetzkosten sprechen, das Stromnetz ist de facto fast nicht digitalisiert. Das ist eigentlich erstaunlich. Also wenn ich zum Beispiel auf ein Stromleiterseil einen Sensor draufhänge, um die Temperatur zu messen, kann ich 15% mehr Strom drüber schicken. 15% mit einem Sensor. Ich glaube, die meisten von Ihnen wissen, was ein Sensor kostet. Fast nichts. Das Stromnetz ist fast nicht digitalisiert. Ihr könnt 15% ohne große Mehrinvestitionen über die Leitung jagen. Also das ist auch ein großer Hebel der Digitalisierung und das ist ein großer Hebel, den man da setzen kann. Das ist aber noch nicht alles. Das sind dann Anwendungsfälle, die recht spannend sind. Vehicle to Grid ist sowas, was uns gerade sehr beschäftigt. Und das ist schon ein bisschen der Türöffner, nämlich, dass die neuen Elektroautos sind einfach fahrende Batterien. Die Batterie und Autos sind Stehzeuge. Das Auto steht die meiste Zeit herum, entweder zu Hause oder am Arbeitsplatz. Sie fahren mit der Batterie herum, Sie haben zum Beispiel zu Hause eine PV-Anlage oder auf der Firma eine PV-Anlage und Sie führen den Strom von A nach B, ein bisschen was brauchen Sie zum Fahren natürlich. Und alleine aus diesem Effekt, Sie sind zu Hause, Sie laden das Auto, Sie fahren in die Firma, laden dort vielleicht auch oder Sie nehmen den Strom von zu Hause und bringen ihn in der Firma und kriegen Geld dafür von der Firma, könnte ein Benefit-Geschäft sein oder umgekehrt, die Firma hat eine PV-Anlage, gibt Ihnen den Strom in den Tank, Sie fahren nach Hause und das Auto lädt zu Hause bei Ihnen rein ins Haus. Das ist alles möglich, aber das braucht eine massive Dateninfrastruktur und da sind wir erst am Anfang, weil diese Dinge müssen natürlich alle miteinander kommunizieren. Noch spannender wird es sozusagen, wenn wir uns den Haushalt anschauen und deswegen habe ich so spannend gefunden, diesen Punkt. Die fünfte Welle ist diese Telekommunikation IT, die sechste Welle ist KI und sagen erneuerbare Energien. Weil, wie ich angefangen habe in dem Bereich, vor 15 Jahren ungefähr, habe ich sehr viele Vorträge gehört von honorigen Energiewirtschafterinnen und Vertreterinnen von Energieversorgern, die immer wieder gelacht haben. Diese Waschmaschine, die ich einschalte, wenn viel Wind da ist oder viel PV da ist, das wird nie sein, weil warum sollte ich, also ich fahre jetzt nicht heim und schalte meine Waschmaschine ein, fahre wieder zurück in die Arbeit. Und ich habe mir immer gedacht, was soll das? Ich meine, es ist ja klar, dass das nicht passieren wird, sondern die Maschine wird sich selbst einschalten. Das liegt ja vollkommen auf der Hand. Aber das ist noch nicht so lange her, dass das State of the Art im Energiebereich war, dass man so darüber gesprochen hat. Und viele sehen das noch immer so. Und nicht nur da, sondern in wesentlich mehr Bereichen. Die Automatisierung hat da noch nicht so richtig Platz gegriffen. Und wenn wir uns anschauen, in welches System das eigentlich eingebettet ist, dann ist es vollkommen klar, dass du ein Energiemanagementsystem zum Beispiel braucht. Und nicht nur das, sondern dass die Energiemanagementsysteme miteinander kommunizieren müssen. Das heißt, nicht nur das eine Haus, sondern das nächste Haus auch und die Siedlung auch. Wir haben jetzt Energiegemeinschaften erfunden, also nicht erfunden, aber wir haben in Österreich sehr progressive System für Energiegemeinschaften, zigtausende Haushalte sind da drin. Ja, natürlich, wenn sie mehr Menschen zusammentun und ihre Energie miteinander teilen und die haben ein Energiemanagementsystem, dann wird das quasi ein kleines Kraftwerk vor Ort. Und natürlich wird es nicht so sein, dass ich da irgendwie die Waschmaschine aufdrehe, weil gerade Wind oder Sonne da ist. Natürlich wird das automatisch gehen. Das beschäftigt mich gar nicht. Ich kann am Handy vielleicht einschalten, welche Präferenz ich habe. Will ich im Elektroauto 70 oder 80% Speicherladung oder soll die Waschmaschine schnell schleudern, langsam schleudern, lang waschen oder kurz waschen? Solche Dinge kann ich einstellen. Wie viel Temperatur halte ich aus? 1%, 2% weniger, dann wird das Haus ein bisschen weniger geheizt, dafür habe ich einen billigeren Strom. Solche Dinge. Das wird natürlich das System machen und das tut es ja auch schon vielfach. Aber da sind wir noch am Anfang und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Ankerpunkt hier. Natürlich, es ist eine immense Verknüpfung, die über immense Datenmengen funktioniert. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich nicht zu viel nach unten gehe, sondern am Schluss versuche ich wieder hochzukommen. Aber natürlich wird es ein irrsinniger Energieverbrauch sein. Wir sehen hier, das sind Prognosen der Internationalen Energieagentur. Und jede Prognose lebt nur so lange, bis ich an dem Tag bin, wo sie eintreten hätte sollen. Das ist schon klar. Aber auch hier, wir reden jetzt nicht von, wären das wirklich so viele Terawattstunden in Zehnerstellen, aber in Größenordnungen sieht man, was da los ist. Man sieht einfach, und das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, was da passiert. Wir wissen auch, dass sozusagen in unterschiedlichen Weltregionen der Energieverbrauch massiv steigen wird. Und die Prognose der IEA ist aus dem Vorjahr. Das finde ich recht lustig, weil ich glaube eigentlich, dass sozusagen der Energieverbrauch, der hier für China und Europa angenommen wird, weit, weit unterschätzt wird. Das wird einfach höher sein. Bei den USA bin ich mir nicht sicher, aber sozusagen, wir sind da in Europa eigentlich erst am Anfang. Und ich glaube, der wird höher sein. Und wir sehen ja auch hier, wenn man sich anschaut, wo kommt der Energieverbrauch her weltweit, dass das einfach Größenordnungen sind, die man nicht vernachlässigen kann. Also wir brauchen global mittlerweile, in der Schätzung mittlerweile bis im Zeitraum 24 bis 30 mehr Strom für Datencenter als fürs Heizen. Das ist eine Größenordnung, die, glaube ich, noch politisch auch noch nicht angekommen ist, was das heißt. Und ich glaube auch, wie gesagt, das ist jetzt, über das kann man diskutieren. Ich glaube auch, dass es unterschätzt ist. Ich glaube, wir kommen auch über Cooling drüber. Und dann ist es, wenn man es vergleicht mit dem Strom, den wir für den Transport verbrauchen, das sind nicht nur Autos, sondern es ist natürlich auch der Zug, dann ist es eine Größenordnung, die, wie gesagt, politisch, glaube ich, einfach noch nicht angekommen ist, was das heißt. Das ist a big thing. Sie wissen das alle sozusagen, aber auch mein Außenblick auch aus der Energiebranche ist, man sieht das noch nicht, man hat das noch nicht erkannt. Und ich komme dann am Schluss noch ein bisschen dazu, konkret auch ein österreichisches Beispiel. Und man sieht auch hier, ich habe es ja vorher schon gezeigt, diese Kurven bei der Technologiedurchsetzung, die sieht man ja überall. Das ist der Anfang einer Kurve, in Wahrheit, das, was ich vorher hergezeigt habe, die dann so raufgeht. Das wird überall so sein. Es gibt keinen Grund, warum es nicht so sein sollte. Es gibt keinen Grund, warum das nicht near exponential sein sollte. Weil das ist einfach eine Technologie, die uns weiterbringt, eine Technologie, die nachgefragt wird, Bequemlichkeit bringt, auch niedere Triebe von uns anspricht. Wenn man jetzt Netflix und solche Dinge aus niedere Triebe anspricht, das ist natürlich nichts, was die Welt besser macht, aber es ist etwas, was wir wollen. So funktionieren wir Menschen. Nichts gegen Netflix. Natürlich die Downside, also jetzt könnte man sagen, natürlich Stromproduktion, wir kriegen den ganzen Strom erneuerbar, aber natürlich, das ist verbunden mit Emissionen. Und da sehen wir halt natürlich in den nächsten Jahren einen massiven Anstieg aus Datencenter, und da finde ich die Überschrift, auch die Internationale Energieagentur gewählt hat, ganz spannend. Nämlich die Electricity Generation Needed to Avoid Emissions. That's the whole thing. Also wir müssen uns einfach überlegen, wie kriege ich diese Erzeugung her, dass ich diese Emissionen vermeide. Weil jetzt diese Diskussionen, die wir auch schon von Bitcoin erlebt haben, Bitcoin ist viel, weil es verbraucht so viel Strom und verursacht so viele Emissionen, haben wir bei Datencenter und bei KI natürlich genauso. Das ist was Furchtbares, weil es verbraucht zu viel Strom. Oh mein Gott, die Google-Server-Farm in Oberösterreich verbraucht 1 Terawattstunde Strom. Das ist natürlich eine Größenordnung. 1 Terawattstunde ist viel. Aber ich muss mich jetzt nicht fürchten davor, wenn ich mal so planvoll reingehe. Und man sieht auch global, und das finde ich auch immer ganz spannend, weil wir lesen viele Zeitungsartikel, wie viele Atomkraftwerke jetzt nicht gebaut werden müssen für Speicherfarmen und Serverfarmen. Und die sind ja alle natürlich schon im Bau und gehen morgen ans Netz, wenn man sich diese Zeitungsartikel liest. Das ist natürlich Bullshit. Einerseits, weil ein Atomkraftwerk eine Vorlaufzeit hat von Jahrzehnten in Wahrheit. Andererseits, weil es natürlich auch teuer ist. Also das, wenn ich das Datencenter mit dem teuersten Strom betreibe, dann bin ich gespannt, wie lange das Datencenter funktionieren wird. Es wird nicht funktionieren. Es funktioniert nur hochsubventioniert, und das ist ja auch das, was sozusagen teilweise passiert. Und natürlich wird die Nuklearenergie, ich bin da kein Fundamentalkrieger, einen Anteil haben global, keine Frage. Aber jetzt sozusagen, ich habe es ja Ihnen vorher gesagt, vorher schon aufgrund eigentlich der Preisentwicklung und des Angebots wird es einfach so sein, dass der Großteil durch Erneuerbare getragen wird. Und das ist interessanterweise, weil man eben immer wieder sagt, aber China, das ist in China natürlich, wenn man sich den Vergleich anschaut, sehr spannend, dass China fast in dieser Prognose, und die Prognose ist wahrscheinlich recht naheliegend, weil China arbeitet in 6-Jahres- oder in 5-Jahresplänen, die haben diese sozusagen im nächsten 5-Jahresplan auch schon vorgelegt, was sie ausbauen werden. Und in China wurde heuer mehr zugebaut als im Rest der Welt. Das sind schon Größenordnungen, da kann man sich schon vorstellen, dass es durchaus funktionieren wird, und es wird auch funktionieren. Und da komme ich gleich dazu. Und es ist auch so, wenn wir uns anschauen, jetzt das Datencenter von Google zum Beispiel in Oberösterreich, das gebaut werden soll, 1 Terawattstunde Stromverbrauch. Interessanterweise, und ja, hier Eigenwerbung, interessanterweise ist das Windpotenzial in Oberösterreich, das bis 2030 ausgebaut werden soll, wie hoch? 1 Terawattstunde. I think it's a match. Das fand ich sehr spannend, weil bei dem Datencenter fürcht man sich vor der Terawattstunde und hey, wir hätten da Angst, liebe Politik, also ihr könnt ein Datencenter bauen, das ist ja ein Bild für die Zukunft. Was machen wir mit dem Datencenter? Mit dem Datencenter machen wir zum Beispiel auch das. Wir machen die Welt ein bisschen besser. Mit dieser KI machen wir die Welt ein bisschen besser. Wir reden natürlich immer wieder vom Energieverbrauch und von den Emissionen, die wir halt irgendwie vermeiden müssen. Wir aber auch von der Effizienz, und ich habe das vorher schon gesagt, Sensoren auf einer Leiterseil, 15% Einsparungen im Stromnetz, respektive bringen 15% mehr Leistung drüber. Und das ist wirklich nur der Beginning. Bei Kühlung ist das dasselbe, bei Elektroautos ist das dasselbe, bei der Wärmepumpe ist das dasselbe, beim Kühlschrank. Das ist ein in sich optimiertes System. Die KI erlaubt uns, das System zu optimieren, und für die KI brauche ich natürlich Daten. Und wenn ich mir das anschaue, ich kann in jedem dieser Bereiche hier in Orange eine Energiereduktion im Gesamtsystem erreichen, indem ich irgendwo sowas hinstelle, dass mir das optimiert, dass ich weniger Energie verbrauche, dann ist es ein ganz neuer Ansatz, und das ist auch etwas, was wir also immer stärker auch kommunizieren. Die Zukunft ist erneuerbar, und natürlich, der Wind geht, erstens einmal geht der Wind immer irgendwo. Jeder von Ihnen, der sozusagen Radl fährt, weiß das, oder sich auf der Straße einfach bewegt, der Wind geht immer irgendwo und meistens da, wo man nicht braucht. Es regnet auch immer irgendwo, irgendwo ist immer Wasser und die Sonne scheint wahrscheinlich auch immer irgendwo, vor allem 24 Stunden irgendwo auf dem Planeten. Das hat die Sonne so an sich. Das heißt, wir haben da schon Technologien, die kommen ja auch. Und natürlich, die sind jetzt nicht immer genau dann da, wenn wir sie brauchen. Aber wir haben da ein Ding, das funktioniert und das optimiert uns das aus. Ich brauche die Waschmaschine nicht einschalten, wenn die Sonne scheint. Das wird die Waschmaschine schon alleine machen. Weil was ich brauche ist, die Wäsche muss gewaschen wenn ich nach Hause komme. Oder wenn ich es halt weiß, dass ich es rausnehmen kann und aufhängen kann. Was zugegeben immer ein anderer Zeitpunkt ist, wie wenn die Waschmaschine fertig ist. Das liegt aber an mir und nicht der Waschmaschine. Aber sozusagen, das macht das System und das macht es auch effizienter. Das wird passieren, wir sehen das ja. Kann es sein, dass es schattig ist? Kann es sein, dass der Wind nicht geht? Kann es sein, dass Wasser, sozusagen, es ist so. Aber früher war es auch so, dass wenn ich den Lichtschalter eingeschaltet habe, ist vielleicht gerade das Kohlekraftwerk nicht gelaufen. Wie haben die das gemacht? Durch eine relativ primitive Technologie oder durch Technologie. Und jetzt, wir haben andere Energieträger, die jetzt mittlerweile sozusagen fertig sind, die sind billiger als fossile Energie. Und durch Automatisierung, durch Digitalisierung, kann ich die sozusagen ins System einbringen und werden die uns sozusagen unser System versorgen. Aber, und das ist der Link, und deswegen finde ich die Grafik am Anfang so schön mit diesen Industrial Waves, die Technologie, die wir in der 5. entwickelt haben, in der 6. ist die Automatisierung. Und die Automatisierung funktioniert über Daten, egal sozusagen welche, aber vor allem über so einen Strom, der irgendwo reinkommt und Verbrauch, den Need, den ich irgendwo habe, irgendeinen Service, den ich halt verrichtet haben möchte. Und das in Einklang zu finden, dafür braucht es KI und dafür wird es Daten, sozusagen Verarbeitung brauchen und noch mehr davon brauchen. Und es wird nicht nur Energie verbrauchen, sondern es wird uns auch viel Energie freisetzen. Vielen Dank.
Seid's jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.